Podcast Post. Post aus Korea. Der Podcast des Netzwerks Junge Generation Deutschland-Korea.
Annyeonghaseyo und willkommen, liebe ZuhörerInnen unseres Podcasts. Ich bin Sinu und begrüße euch herzlich zu der nächsten Folge von Post aus Korea, dem Podcast des Netzwerks Junge Generation Deutschland-Korea. In dieser Folge wirft unser Podcast-AG-Mitglied Bea einen kurzen Rückblick auf das Netzwerkwochenende im August 2023. Dafür interviewt sie unsere Netzwerkmitglieder Ünsin und Luca. Ünsin hat beim Netzwerkwochenende einen Kochworkshop über koreanisches Essen organisiert. Deshalb spricht Bea mit ihr über verschiedene extrem leckere koreanische Gerichte und welche davon ihr auch gut in Deutschland kochen könnt. Außerdem erfahrt ihr, wie sich die Koch- und Esskulturen in Deutschland und Korea voneinander unterscheiden und was Chimek zum Beispiel genau ist. Das wusste ich selber auch noch nicht. Luca hat auf dem Netzwerkwochenende einen Taekwondo-Workshop durchgeführt. Im Gespräch mit ihm dreht sich deshalb alles um die berühmte koreanische Kampfsportart. Ihr erfahrt dabei, welche verschiedenen Wettkampfformen es gibt, wie Taekwondo überhaupt entstanden ist, welche Lehren über Respekt, Disziplin und Selbstbeherrschung man aus der Kampfsportart ziehen kann und wie Taekwondo Luca während seines Auslandsstudiums in Seoul geholfen hat und ihm die koreanische Kultur näher gebracht hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Hallo Ünsin, schön, dass du Zeit gefunden hast, nochmal mit mir zu sprechen.
Hallo Bea, vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke, dass du da bist. Danke, dass du da bist. Willst du dich einmal kurz vorstellen?
Also, hallo, ich heiße Ünsin Oh, ich bin Koreanerin. Ich war beim letzten Netzwerkwochenende Leiterin für Cake-Cooking mit Bea und Moa zusammen.
Ja, wir hatten auf jeden Fall großen Spaß beim Kochen. Deswegen vielen Dank, dass du dich darum gekümmert hast. Fangen wir direkt mit dem Interview an und unseren Fragen. Wie verbreitet ist Kochen in Korea? Kochen Menschen lieber zu Hause oder gehen sie oft aus essen?
Also die Einstellung zum Kochen in Korea variiert je nach Altersgruppe und Wohnsituation. Besonders jüngere Menschen und Einpersonenhaushalte bevorzugen oft das Essen gehen oder bestellen, da dies manchmal kostengünstiger ist als der Einkauf von Zutaten zum Kochen. In Korea gibt es keine Discounter wie in Deutschland. Aber, also deswegen, Lebensmittel sind deutlich teurer als in Deutschland. Dennoch kocht man in koreanischen Familien oft mehr zu Hause, denn das gemeinsame Essen zu Hause hat eine wichtige kulturelle Bedeutung. Mahlzeiten in der Familie werden als Gelegenheit betrachtet, Zeit zusammen zu verbringen.
Ja, genau, das ist in Deutschland ja eigentlich genauso. Wahrscheinlich von Familie zu Familie unterschiedlich, aber in meiner Familie war das auch sehr wichtig, dass man morgens zusammen frühstückt und definitiv auch zusammen Abend isst. Aber bei uns war es ja auch so, dass wir nach der Schule zum Mittagessen nach Hause kommen konnten. Wie war das bei euch?
Also in Schulzeit meinst du?
Genau.
Also als ich im Gymnasium Highschool war, musste ich bis 22 Uhr da in Schulen bleiben. Deswegen konnte ich nicht mit meiner Familie zusammen essen. Aber am Wochenende haben wir immer zusammen gegessen.
Ja. Was ist das Besondere an der koreanischen Küche?
Ein besonderes Merkmal der koreanischen Küche ist die Banchan-Esskultur. Banchan sind kleine Beilagen und werden mit Hauptgerichte serviert. Die Vielzahl an Banchan, also Beilagen, machen die koreanische Küche so besonders. Je nach Restaurant oder Anlass stehen bis zu 20 diverse kleine Teller als Beilagen auf dem Tisch.
Ja, genau. Das ist auch für mich das Wichtigste beim koreanischen Essen. Und das wissen viele nicht, die koreanische Küche nicht kennen, dass eben diese vielen Kleinigkeiten dabei sind, dass man nicht wie bei deutschen Gerichten den einen Teller vor sich stehen hat, sondern eben viele kleine Beilagen probieren kann und sich dann auch eben das nehmen kann, was man sehr gerne mag und das, was einem vielleicht nicht so gefällt, ja, muss man nicht essen. weil man sich das ja eh teilt. Aber es ist für jeden Geschmack immer etwas dabei. Welche Gewürze oder Küchengeräte dürfen in einem koreanischen Haushalt nicht fehlen?
Ich würde sagen, in einem koreanischen Haushalt ist Knoblauch ein unverzichtbares Gewürz. Knoblauch wird in fast allen koreanischen Gerichten verwendet. Also darüber habe ich eine interessante statistische Daten gefunden. Also einfach interessanterweise konsumiert man in Korea durchschnittlich etwa 6 Kilogramm Knoblauch pro Jahr und pro Person. Das ist der höchste Wert in der ganzen Welt. Also
Wow.
anscheinend leben wir Koreaner das Knoblauch so sehr.
Ja. Kennst du den Unterschied zu Deutschland? Weißt du, wie viele Deutsche essen? Wie viel Knoblauch? Hast du eine Statistik
Ich
gefunden?
denke, ich wollte eigentlich über Deutschland auch finden, aber ich konnte keine Daten von Deutschland gesehen, aber ich würde sagen 0,2 oder 0,3 Kilogramm.
Ja, genau. Ich habe viele Freunde, die keinen Knoblauch essen. Ich denke, das ist bei denen nicht unbedingt Geschmackssache, sondern weil sie Angst haben,
Ja.
Mundgeruch zu bekommen vom Knoblauch. Fällt dir das auf, wenn du nach Korea fährst, dass und wenn du landest und das erste Mal wieder da ankommst, dass es ein bisschen nach Knoblauch riecht?
Also bis ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich niemals daran gedacht, dass Knoblauch so intensiven Geruch und Geschmack hat. Also ich wusste nicht. Und ich kann auch nicht merken.
Und jetzt fällt dir das auch nicht auf?
Ich denke immer noch nicht. Und
Ja.
manchmal bei deutscher Küche will Leute sagen, das hat ein bisschen wie Knoblauchgeschmack. Und ich sage, hä? Ich wusste nicht.
Kennst du auch Küchengeräte, die vielleicht in Korea besonders sind, die wir in Deutschland nicht nutzen?
Denke, in Korea benutzen wir Schere zum
Ja.
Kochen. Wir schneiden Gemüse, Fleisch, alles einfach mit Schere. Sehr einfach. Aber ich denke, in Deutschland benutzt man gar nicht, oder?
Sehr wenig, ja. Also ich glaube, wir benutzen das nur für Kräuter. Eine Schere. Ja, auch nur manchmal. aber was ich ja auch kenne, der Kimchi-Kühlschrank.
ja, Kimchi-Kühlschrank, ja. Das ist ja normal und ein Muss für
Ja.
jeder Haushalt.
Hast du hier einen Kimchi-Kühlschrank in Deutschland?
In Deutschland nicht, aber in Korea bei meinen Eltern, ja.
Ja.
Ganzer Kühlschrank nur mit Kimchi.
Ja.
Ich denke, das ist sehr besonders.
Ja. Ja, tatsächlich ist das auch ziemlich wichtig, weil im deutschen Haushalt wird ja auch gerne Käse gegessen oder Milch getrunken und ja, Milchprodukte nehmen den Geschmack von Kimchi an, wenn
Ja.
auch wenn man ein relativ verschlossenes Gefäß mit Kimchi im Kühlschrank
Ja,
stehen hat,
ja, ja.
nehmen trotzdem die
Das
umliegenden
stimmt.
Dinge den Geschmack und Geruch an. Tatsächlich habe ich einen kleinen Kühlschrank.
Kimchi.
Ja. Ja, ich habe mir einen
Das war ein Traum.
großen, ich habe mir einen großen Kühlschrank gekauft und hatte aber einen kleinen Kühlschrank in meiner Küche. Deswegen ja, kann ich diesen kleinen Kühlschrank jetzt für Kimchi benutzen und in den
Aber
großen.
kochst du dein Kimchi selber oder kaufst du?
Manchmal mache ich Kimchi auch selber, ja.
Oh.
Was sollte man unbedingt probieren, wenn man koreanisch essen geht?
Wenn man koreanisches Essen geht, sollte man unbedingt das K-Barbecue probieren. Die Besonderheit von K-Barbecue liegt in der Verwendung eines Tischgrills. Da kann man verschiedene Fleischsorten, meist Rind oder Schwein, direkt am Tisch grillen. Dazu bekommt man auch verschiedene Panzan und natürlich auch das berühmte und leckere Kimchi in verschiedenen Variationen. Und nach dem Grillen essen Koreaner oft Reis und Suppe mit된장찌개. um das Essen abzurunden.
Oh ja, und Gerandsim.
Keranzim.
Genau. Also Eierstich für die, die Koreanisch nicht kennen. Das Besondere beim Barbecue ist ja außerdem, dass man das Fleisch in Salatblätter packen kann und dann einrollen wie ein Wrap. Und
Bisschen Sandwich.
genau. Und die ganzen Beilagen, das Fleisch mit der Soße, alles einpacken und dann, ja, je nachdem, wie groß der Mund ist, in einem Haps in den Mund stecken oder ja, wenn man einmal abbeißt, dann macht man eine Sauerei.
Ich habe auch ein kleines Tipp für K-Barbecue. Man sollte Kimchi auch grillen, dann schmeckt viel besser und ein bisschen anders, aber ja.
Ja, das darf auch nicht fehlen. Und Knoblauch, also ganze Zehen in Sesamöl auf den Grill.
Ah, ich habe noch nicht probiert.
Nee, du kannst ein kleines Schälchen, was man auf den Grill legen kann, und dann mit Sesamöl und die Knoblauchzehen da rein. Ja, dann werden die schön weich und zart und nehmen den Geschmack vom Sesamöl an. Sehr gut.
Ein
Und
bisschen wenig Geschmack, oder? Wie typisch Knoblauchgeschmack,
ja, das ist
bisschen
dann
wenig
nicht mehr scharf.
Speck.
Ja. Und was ja auch nicht fehlen darf, ist Genip, die
Genev, ja.
sogenannten Sesamblätter. Die haben auch eine besondere Würze, die für mich beim Barbecue auch nicht fehlen darf.
Ich habe Genev auf meinem Balkon gepflanzt.
Oh ja.
Ja.
Super. Also hast du immer welches vorrätig?
Ganz viel.
Super.
Direkt auf meinem Balkon.
Ja, das muss ich demnächst auch machen. Aber eigentlich darf man ja die Samen nicht einführen. Deswegen versuche ich noch welche zu finden.
Ich kann nächstes Mal geben.
Ja, sehr gerne. Wie unterscheidet sich die koreanische Küche von der deutschen?
Also ein großer Unterschied der koreanischen und deutschen Küche liegt im Teilen von Gerichten. In Deutschland ist es üblich, dass jeder sein eigenes Gericht bestellt, aber in Korea bestellen wir immer zusammen viele verschiedene Gerichte, welche dann in der Mitte des Tisches platziert werden, um das Essen zusammenzuteilen. Außerdem, zu dem Geschmack, ist koreanisches Essen für einige Deutsche sehr scharf, da wir viel Chili-Pulver, also Gochugaru und Chili-Soßen, Gochujang, verwenden.
Ja.
Und das deutsche Essen für manche Koreaner ist sehr salzig.
Ja, das fällt mir auch jedes Mal auf, wenn ich wieder aus Korea komme und dann deutsches Essen probiere, dass es tatsächlich salzig und recht süß schmeckt. Ja. Welche koreanischen Gerichte kann man auch in Deutschland gut kochen und bei welchen könnte man Schwierigkeiten bekommen?
In Deutschland kann man Bibimbap gut kochen. Für Bibimbap braucht man nur Gemüse, Reis und optional Fleisch. Dazu kommt Gochujang-Soße. Und heutzutage ist Gochujang in Deutschland einfach zu finden, nicht nur in asiatischen Supermärkten, sondern auch in deutschen Supermärkten. Aber auf der anderen Seite ist Bulgogi sehr schwierig in Deutschland zu kochen. Für Bulgogi braucht man ganz dünn geschnittenes Rindfleisch. Das muss dünner als Rouladen sein. Und in Deutschland habe ich noch kein so dünn geschnittenes Rindfleisch gefunden. Also dieses spezielle Fleisch macht Bulgogi zu einer Herausforderung.
Ja, stimmt, das kann ich mir vorstellen. Ja, du hattest ja erzählt, dass du Schweinebauch für Samgyeopsal, also koreanisches Barbecue, leicht findest. Aber ich habe Schwierigkeiten damit, vor allem das so dünn zu schneiden oder eben schon vorgeschnittene Scheiben zu bekommen, weil Bacon oder der Speck, den man im Supermarkt bekommt, ist zu dünn oder eben diese dicken Scheiben zu dick und die muss man dann noch schneiden. Ja. Was sind die beliebtesten koreanischen Gerichte?
Also, unabhängig von Alter, ist Chimek sehr beliebt bei Koreanern. Zimek ist eine Kombination aus den Wörtern Ti für Hühnchen, also Chicken, und Mek, Mekto für Bier. Und koreanisches Hühnchen wird sehr knusprig frittiert und mit verschiedenen Soßen serviert. Das passt ideal zum Bier. Also diese Kombination Zimek ist bei Koreanern sehr beliebt. In Deutschland kann man auch gute Zimek-Restaurants finden. Zum Beispiel in Frankfurt gibt es viele Zimek-Restaurants und sogar eine Kette direkt aus Korea.
Super. Ja, ich muss unbedingt mal nach Frankfurt kommen, weil es die größte koreanische Community in Deutschland in Frankfurt gibt, oder? Also auch koreanische Firmen sind am meisten um Frankfurt herum angesiedelt.
Da kann man so viel koreanisches Restaurant da finden.
Ja, was ja vielleicht bei T-Mac auch dazu gehört, ist dieses Gesellige, dass man häufig auch gerne Spiele dabei spielt. Beim Essen, auch beim Barbecue oder e egal was, abends in einer Bar, Samgyukju und sowas.
Also, wenn man trinken, ja, aber wenn man zum Essen, ich denke nicht. Aber beim Trinken spielt man
Okay.
viel.
Trinkst du gerne Somek?
Somek? Ja,
Ja.
aber Soju nicht.
Was ist das Wichtigste beim Kochen von koreanischen Gerichten?
Also das Wichtigste beim Kochen koreanischer Gerichte ist die richtige Balance der passenden Gewürze und Zutaten in den richtigen Mengen zu benutzen. In der koreanischen Küche wird oft eine Vielzahl von verschiedenen Gewürzen verwendet. Deswegen, wenn man eine Soße etwas so viel benutzt, dann kann das ganze Gericht schon nicht mehr gut schmecken.
Ja.
Deswegen muss man immer so aufpassen.
Ja, und die richtige Farbzusammenstellung ist ja auch wichtig, dass das eine Balance macht.
Besonders Bibimbap.
Ja, genau. Also
Und
das
auch Kimbap.
ja, das ist ein schönes, kräftiges Grün, kräftiges Orange oder Rot und Gelb und Weiß vom Reis.
Ja.
Deswegen sieht koreanisches Essen immer so schön aus. Gibt es ein Essen, das bei Ausflügen besonders gerne mitgenommen wird?
Ja, also in Korea ist Kimbap für Ausflüge, Wanderungen und unterwegs sehr beliebt. Kimbap ist ein bisschen ähnlich wie Sushi, aber beinhaltet viel mehr Zutaten. Kimbap besteht aus gekochtem Reis, Gemüse, Fleisch wie Bulgogi-Kimbap oder Fisch wie Tuna-Kimbap. Kimbap ist besonders praktisch für Ausflüge oder Wanderungen, da Kimbap sehr leicht mitgenommen werden kann. Darüber hinaus verbinden viele Koreaner Kimbap mit ihrer Kindheit. Während Schulausflügen brachten alle Kinder Kimbap mit. Jede Familie hat ihr eigenes Rezept. Deswegen kann man verschiedene Variationen von Kimbap probieren. Ja.
Ja, ich finde koreanisches Kimbap auch super, gerade zum Mitnehmen, weil es auch viele verschiedene Geschmacksrichtungen vereint in
Ja.
einem. Also es ist sozusagen ein kleines Bibimbap ohne Gochujang.
Praktischer
Genau.
Bibimbap.
Ja, weil in Deutschland kennt man eher, dass man belegte Brötchen auf einen Ausflug mitnimmt und diese Vorbereitung für den Ausflug ist dann mit Kimbap ähnlich, aber wahrscheinlich braucht man ein bisschen Übung zum Rollen.
Ja, das habe ich keine besondere Technik.
Beim Netzwerkwochenende haben wir ja zusammen gekocht. Wie hat dir der Kochworkshop gefallen?
Also, wir haben zusammen als Leiterin geguckt und das war sehr interessant und sehr besonders, koreanisches Essen in Deutschland mit Deutschen zusammen zu kochen. Aber für 30 Leute zu kochen war nicht einfach, aber auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
Ja, es waren ja sogar fast 40, oder? Ja, ich
Ja,
habe auch noch
aber
nie.
wir hatten so viele Beilagen, deswegen wir haben gesagt, dann für 30 Leute.
Ja.
Wie war das für dich?
Ja, auch für mich war es sehr schwierig, mit so vielen Zutaten gleichzeitig zu kochen. Vor allem, was haben wir? Die Paar schneiden, also die
Ja.
Zwiebeln,
So viel.
Zwiebeln und ja, die in lange grüne Streifen die Frühlingszwiebeln zu schneiden. Das war etwas anstrengend, weil es so viel war.
Ja.
Ja, aber tatsächlich habe ich ein bisschen Erfahrung, weil wir mit dem regionalen Kölner Verein oder NRW-Verein Hando gerne Kochkurse zusammen machen. Und während Corona haben wir das online auch aufgenommen und eine Online-Veranstaltung daraus gemacht, dass jeder mitkochen konnte von zu Hause aus. Und wir haben es vorgemacht. Und demnächst machen wir bestimmt auch wieder einen Kochkurs.
Interessant.
Ja. Haben wir irgendwas vergessen?
Wir haben alles
Ja, ne?
gesprochen.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank.
Und schön, dass du dabei
Vielen Dank nochmal.
warst.
Ciao,
Ja,
schönen Abend
dir
noch.
auch. Vielen Dank. Ciao.
Hallo, und jetzt sind wir hier mit Luca. Hallo Luca, schön, dass du dabei bist.
Ja, hi, schön, dass ich dabei sein
Stell dich
darf.
doch mal vor.
Gerne. Hi, ich bin Luca, bin 25 Jahre alt, komme aus der Nähe von Wuppertal in NRW. Und genau, ich mache seit, lass mich nicht lügen, 17, 18 Jahren jetzt Taekwondo. Deswegen bin ich heute hier, denke ich mal.
Wow, jawohl, danke. Genau, beim Netzwerkwochenende hast du den Taekwondo-Workshop gemacht. Genau, wie bist du denn zu Taekwondo gekommen?
Ich habe damals einen Kollegen gefolgt, der Judo gemacht hat. Das heißt, ich habe erstmal tatsächlich, glaube ich, ein Jahr Judo mit ihm gemacht oder so. Und soweit ich mich erinnere, wollte er damals was anders machen. Mir war das, glaube ich, egal. Und dann haben wir ein paar Sachen ausprobiert und sind dann bei einem Taekwondo-Verein in Wuppertal gelandet. Und genau, ich glaube, mein Kollege, der hat dann auch wieder nach einem Jahr aufgehört oder so. Und ich bin einfach irgendwie immer da dabei geblieben. Und ja, was mir weiterhin Spaß gemacht hat. Und genau, und seitdem, wie gesagt, immer dabei geblieben, irgendwann dann noch Trainer da gemacht und so weiter, ein bisschen leistungsorientierter und dann, ja, nie aufgehört.
Ja, du bist ja schon so lange dabei, dann hast du bestimmt auch an Wettbewerben teilgenommen. Was gibt es denn da für Wettbewerbe und an welchen hast du teilgenommen?
Ja, gute Frage. Es gibt, muss man vielleicht erst unterscheiden, es gibt so zwei Wettkampfbereiche im Taekwondo, also zwei Bereiche, in denen man Wettkämpfe machen kann. Das wäre einmal Pumse. Das ist so dieser Formbereich, Technikbereich, wo man so bestimmte Abläufe von Techniken quasi präsentiert und dann so wie beim Turnen, sage ich mal, eine Benotung dafür bekommt. Und dann gibt es den Kyurugi-Bereich, also Kampf. Den kennt man wahrscheinlich eher, weil der auch olympisch ist. Das heißt, da haben die die ganze Schutzausrüstung an und bekriegen sich, sage ich mal, mit Kicks und Fauststößen zum Körper. Genau, und sammelt dann dadurch Punkte über 2, 3 Runden hinweg und genau, wer den meisten hat, hat gewonnen. Genau, also das sind so die Bereiche, wo es Wettkämpfe gibt und genau, wo ich schon teilgenommen habe. Erstmal angefangen so bei den regionalen Turnieren und dann ist man relativ schnell, kann man auch bei einer Landesmeisterschaft teilnehmen, also von Nordrhein-Westfalen aus, bis ich dann irgendwann so in den Landeskader von Nordrhein-Westfalen reingerutscht bin und mit denen dann an nationalen Turnieren teilgenommen habe. Das heißt, ich war jetzt schon bei einigen deutschen Meisterschaften mit dabei oder nationalen Turnieren und so. Das Höchste, wo ich dabei war, war die German Open. Die gibt es auch mal einmal im Jahr, wo dann auch andere Nationen herkommen. Das heißt, dann tritt man gegen Nationalteams teilweise an aus
Okay.
umliegenden europäischen Ländern.
Super. Kannst du erzählen, wie Taekwondo überhaupt entstanden ist?
Kann es ein bisschen wiedergeben. Also, um ehrlich zu sein, musste ich auch mich ein bisschen schlau machen auf Wikipedia und so weiter. Aber soweit ich weiß, also es ist ja eine relativ moderne Sportart. Also es ist nicht so eine weitreichende Tradition wie andere Kampfkünste wie Kung Fu oder Karate. Aber wenn ich es richtig im Kopf habe, ist nach dem Zweiten Weltkrieg erst das so richtig zusammengewachsen. Davor gab es immer so Vorformen, glaube ich, so indigene koreanische Kampfkünste, die teilweise auch Waffen beinhaltet haben. Und dann, ich glaube, nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich koreanische Kampfkünstler oder Kampfsportler aus, die verschiedene Hintergründe haben, irgendwie zusammengetan und haben dann so neuen sogenannte Kwans gegründet, also so Kampfsportschulen, die sich wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen unterschieden haben, wie die Sportart lehren. Und ich glaube, dann erst in den 60ern oder 70ern haben die sich dann zur Korean Taekwondo Association zusammengetan. Das ist der, glaube ich, der bis heute älteste noch existierende Taekwondo-Verband und haben die Sportler dann quasi zu eins zusammengeführt. Okay.
Super interessant. Also hat Taekwondo tatsächlich auch viel mit der Identität der Koreaner zu tun? Es war ja in vielen Bereichen, also vor allem kulturell so, dass sie nach dem Zweiten Weltkrieg, also nach der Besetzung der Japaner, erstmal wieder eine eigene Kultur neu entwickeln mussten. Ja. Gehört Taekwondo also auch dazu?
Ja, auf jeden
Fall. Sehr spannend. Kannst du etwa darstellen, wie sich Taekwondo von anderen Kampfsportarten unterscheidet?
Klar, also ich habe ja gerade schon mal ein bisschen was erzählt, dass Taekwondo weniger, ich sag mal, Tradition hat als andere. Also wenn man, ich kenne mich jetzt nicht zu sehr mit der Geschichte von anderen Kampfsporten aus, aber da hört man ja, dass es hunderte Jahre an Geschichte mit Kung Fu oder Karate oder Judo hat, glaube ich, auch eine, gibt es auch schon länger, aber eben, wie du gerade schon gesagt hast, Korea war erstmal mit der Besatzung und so weiter erstmal sich selber beschäftigt und hat dann erst in den 60er, 70er Jahren das entstanden. Und deswegen ist es, glaube ich, auch eine modernere Kampfsportart, wenn man das mit anderen vergleicht. Ist dadurch auch im olympischen Programm fest seit 2002, glaube ich, oder 2000 waren die Spiele. Ja, irgendwie so, genau. Was, ja, im Gegensatz zu anderen Kampfsportarten, also schafft nicht jede Martial Arts ins olympische Programm. Also da unterscheidet sich, würde ich sagen. Und Taekwondo ist sehr für Kicks bekannt, also Fußtechniken. Also wo zum Beispiel in anderen Kampfsportarten mehr auf Handtechniken und Griffe, Schläge, Blocke, Techniken oder beim Judo auch viel Würfe und Halten, Klammern und sowas mit dabei. Es ist beim Taekwondo wird viel mit Kicks gearbeitet und es ist wahrscheinlich so die Kampfsportart, die die effektivsten Kicks oder spektakulärsten Kicks auch hat, also viel mit so Drehtechniken auch mit dabei.
Ja.
Da unterscheidet sich es ganz deutlich auf jeden Fall.
Ja, hat bestimmt jeder auch schon mal bei so Vorführungen gesehen, die spektakulären
Ja, genau, es gibt auch so Demonstrations, auch so bei so Chuseok-Veranstaltungen oder sowas in Korea, man sieht man öfters.
Ja. Du bist durch den Kampfsport zum ersten Mal mit Korea in Kontakt gekommen. Konnte die Gemeinsamkeit zu Beginn sprachliche Schwierigkeiten überbrücken?
Ja, so ein bisschen zumindest. Also ich habe tatsächlich, bevor ich nach Korea damals zum Auslandssemester bin, noch nie, also nie wirklich aktiv Koreanisch gelernt. Aber durch das Taekwondo konnte ich so ein paar Begriffe schon einfach, die mir, ich sag mal, zumindest geholfen haben. Also wir haben da schon gelernt, wie man von zählt, da wusste ich halt so die Namen der Techniken, so mit Schlag, Block, gewisse Körperteile und so weiter, vorwärts, seitwärts und so weiter. Und das war dann manchmal im Koreanischkurs dann dort vor Ort, dann hat es mir bei ein paar Kapiteln manchmal geholfen. Aber vor allem dann natürlich beim Training. Also es war dann echt überhaupt nicht schwierig, dass das Training da komplett auf Koreanisch war, weil durch die, ja, dass ich die ganzen Namen der Techniken schon wusste, war das schon mal eine gute Basis. Und ansonsten musste ich halt immer ganz genau zuhören oder gucken, wenn er irgendwas vormacht, so was er jetzt gerade meint, was er für uns vermitteln will oder irgendwie, was wir anders machen sollen. Aber das hat auf jeden Fall das einfacher gemacht, dass ich davor schon ein bisschen was wusste und schon Taekwondo konnte. Und genau, das, ja. Und ich würde sogar sagen, es hat dann dazu geführt, auch, dass ich die Sprache auch dann noch mehr geübt habe und noch intensiver dann geübt habe, weil ich dann oft dazu gezwungen war, dann irgendwie auf Koreanisch Sachen zu verstehen und darüber zu kommunizieren.
Das heißt, du hast im Austauschsemester an der Uni einen Kurs belegt oder war das dann eine extra Taekwondo-Schule?
Das war eine extra Taekwondo-Schule. Ich hatte zwar tatsächlich, also ich war an der IWA, Women's University, immer wieder ein Lacher, wenn man das Leuten erzählt, die nicht wissen, dass da,
ja, auch da.
Die nicht wissen, dass da auch Männer als Austauschstudenten hinkommen. Genau, ich war dann tatsächlich, weil ich unbedingt natürlich da Taekwondo machen wollte, wenn man schon Mutterland ist für so eine lange Zeit. Dann hatte ich gesehen, ach krass, die haben einen Taekwondo-Club da, so einen Student-Club. Hab dann den Kontakt aufgenommen, bin dann da einmal zum Training oder zweimal, glaube ich sogar. Aber hab dann gemerkt, okay, die machen das schon eher für Anfänger eher. Und ich habe das ja zu den Zeitpunkt schon seit, keine Ahnung, 13, 14 Jahren gemacht. Und bin auch gut aufgefallen natürlich, ne, war der einzige Mann da, der einzige Ausländer und konnte das aber schon besser als die meisten anderen da, weil ich das eben schon so lange gemacht habe. Und die haben mir dann empfohlen, dann zu so einem externen Kampfsportschule zu gehen, die in Sinchon, also nur so ein 10 Minuten Fußweg entfernt war. Und genau, da war ich dann über die beide Semester, also dann 10 Monate lang immer dort.
Okay, cool. Ja, kannst du vielleicht noch erzählen, wie viele Gürtel oder Ränke es im Taekwondo gibt und wie kommt man dann immer zum nächsten?
Ja, tatsächlich machen das, glaube ich, jeder Verein und jedes Land teilweise immer ein bisschen unterschiedlich. Also zumindest habe ich es immer so wahrgenommen, aber grundsätzlich, so wie ich es gelernt habe zumindest, gibt es 10 Gürtel. Also man fängt mit weiß an, dann weiß-gelb, gelb, gelb-grün, grün, grün-blau, blau, blau-rot, rot, rot-schwarz und dann schwarz, beziehungsweise der erste Dan. Und dann geht es weiter, dann gibt es, glaube ich, 9 Dan gerade insgesamt. Und genau, zu 9 Gürtel erlangt man dann immer, indem man eine Prüfung ablegt, in dem quasi alle Sachen, also rundum einmal abgefragt werden. Das heißt, man muss ein bisschen Formlauf machen, also dieser technische Ablauf von Sequenzen. Man muss einmal kämpfen, man muss Selbstverteidigung einmal präsentieren, dann so ein Einschrittkampf, also verschiedene Kapitel werden immer abgedeckt. Später muss man dann auch einen Bruchtest machen und je höher der Gürtel, desto schwieriger dann jeweils immer die Aufgabenstellung pro Kapitel, würde ich jetzt mal sagen. Genau.
Okay. Kann man an den letzten Gürteln, also ich nehme an, die sind dann alle schwarz, oder? Kann man da dann noch erkennen, welcher Dan das ist?
In der Regel haben die, glaube ich, dann immer, oder haben die immer so quasi Striche auf dem Gürtel. Ja, wenn du dann den zweiten hast, dann hast du 2 Striche, wenn du den dritten, dann hast du 3 Striche, haben dann so, markieren sich das dann so auf den Gürtel. Ich glaube aber nicht, dass das jeder macht. Also diesen Meister damals, den ich in Korea hatte, der hatte, glaube ich, gar keine Striche oder sowas darauf, aber hat auf jeden Fall schon den, weiß ich, wievielten da.
Okay, ja. Aber dann mit den Gürtelfarben ist es wahrscheinlich vom Judo übernommen.
Das kann gut sein, genau, ist ja, glaube ich, recht ähnlich. Ich glaube, im Judo gibt es noch einen orangenen Gürtel. Ja. Keinen roten oder so. Ja. Aber ja, ist sonst genau von der Reihenfolge auch quasi fast dasselbe.
Jetzt nochmal was anderes. Könntest du eine Situation mit uns teilen, in der die mentalen Aspekte des Taekwondo dir außerhalb des Trainings geholfen haben?
Schwierig, glaube ich, eine bestimmte Situation oder sowas rauszupicken. Oder zumindest fällt mir jetzt ad hoc nichts ein. Aber so grundsätzlich hat mir Taekwondo so viel Richtung so Respekt und Disziplin gelernt. Also man kommt ja in die Halle, muss erstmal in Reihe und Glied stehen, sich verbeugen und so weiter. Und ich meine, in Deutschland ist das sogar noch recht locker. In Korea ist das dann noch viel, verbeugt man sich immer nochmal 2-mal mehr und redet den Meister auch nur in dem jeweiligen Titel an und sagt, den nennt er nicht mit meinem Vornamen, so wie zu Hause in Deutschland. Also das so ein bisschen und auch, wie gesagt, diese Disziplin, dass man in Reihe und Glied steht, nicht stört, hart arbeitet und so weiter, gerade mit dem Leistungssport. Deswegen, das hat mir, würde ich sagen, so ein bisschen geholfen, ja, sowohl im Arbeitsleben als auch in der Uni und so weiter, dass man ja schön immer fleißig ist, wenn man es zumindest will. Ja, irgendwann zumindest, nicht auf Anhieb.
Ja, okay. Und wie hat deine Beziehung zum Taekwondo deine Verbindung zur koreanischen Kultur und Identität gestärkt?
Ich würde sagen, einerseits kann man ja, also koreanische Kultur kann man ja groß fassen, sage ich mal. Aber zur Sprache hat es mich natürlich viel gebracht, dadurch, dass wir die ganzen Techniken, wir sagen nicht, ja, wir kommen mit einem Block zur Mitte nach vorne, sondern sagen, ja, wir kommen mit einem Mumtong Anmaki nach vorne. Also sagen immer nur die koreanischen Begriffe. Also das hat mich einerseits der Sprache näher gebracht, die logischerweise ein großer Teil der Kultur ist. Und dann so ein bisschen, ja, natürlich, wie ich schon eben gesagt habe, so dieser Respekt immer anderen Leuten gegenüber und dann spätestens in Korea dann halt auch dieses typische Gesellschaftsbild, dass es immer ein bisschen so Ränge gibt und wie man ältere Leute anspricht, war beim Taekwondo-Gym dann genauso. Also man hat dann die Meister hat man als Kwanjang-Nim oder Sabom-Nim angesprochen, die anderen Kollegen in der Taekwondo-Schule hat man dann Hyung Nuna genannt, aber eben nicht beim Vornamen, wenn die älter sind oder andersrum halt eben andersrum. Das würde ich sagen, sind so die größten beiden Sachen, die mich die koreanische Kultur gelehrt haben.
Ja. Gibt es Unterschiede zwischen dem Taekwondo, das in Deutschland gelehrt wird und dem in Korea? Und woran erkenne ich eine gute Taekwondo-Schule in Deutschland?
Oh ja, es gibt auf jeden Fall Unterschiede. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, in dem, was wir machen. Also wir machen schon denselben Sport. Die bringen einen vielleicht ein paar Sachen ein bisschen anders bei. Aber ansonsten, was mir immer so aufgefallen ist, die anders sind, ist zum Beispiel in Deutschland macht man Taekwondo meistens irgendwie gibt es Taekwondo als Abteilung im Sportverein, wo es mehrere Abteilungen gibt. Und dann ist halt eine Taekwondo und dann macht man das in irgendeiner Mehrzweck. Halle meistens, wo auch dann irgendwelche anderen Sportarten stattfinden. In Korea ist es meistens, also es ist eigentlich entweder an Unis oder halt in solchen Kampfsportschulen oder Taekwondo-Schulen, wo dann die Räumlichkeit nur für Taekwondo verwendet wird. Also der ganze Boden ist dann perfekt mit Matten ausgelegt. Es gibt die ganze Ausrüstung, gibt es dann schon vor Ort mit hier Schutzausrüstung und Pratzen, so Zielpratzen im Gegentritt und irgendwelche Fitnessgeräte und so weiter. Das ist da auf jeden Fall, finde ich, anders. Und genau, wie ich gerade schon ein bisschen angerissen habe, es ist in Deutschland so ein bisschen lockerer. Also ich spreche alle meine Trainer immer, habe ich seit Tag 1 beim Vornamen angesprochen. Und in Korea wäre das nicht gern gesehen auf jeden Fall. Da benennt man die eben beim entsprechenden Titel, also eben Meister oder Trainer und so weiter. Und das Angrüßen fand ich auch ganz anders. Also in Deutschland sagt man einmal kurz Chayot, also einmal kurz Achtung und dann verbeugen. In Korea, da verbeugst du dich einmal schon beim Reinkommen in die Halle, dann machst du es, glaube ich, einmal im Stehen noch, machst dann nochmal, drehst die koreanische Flagge, tust dann die Hand aufs Herz legen und so weiter, gehst dann nochmal auf die Knie, verbeugst du nochmal auf den Knien, rufst dann immer laut Annyeonghaseyo und so weiter. Und also der Prozess des Angrüßens ist da auch nochmal deutlich länger und genau, ein bisschen mehr zelebriert auf jeden Fall.
Und kannst du irgendwie sagen, wenn jetzt hier unsere Zuhörer interessiert sind, Taekwondo anzufangen und eine Schule suchen, wie erkennt man eine gute Schule oder vielleicht eine nicht so
Ja,
gute?
schwierig zu sagen, wenn eine gut oder nicht gut ist. Ich würde auf jeden Fall, kann man sich mal auf der Website von dem ja, entweder der Deutschen Taekwondo Union oder vom jeweiligen Landesverband mal suchen, was für Vereine es in der Nähe gibt und so weiter. Und meistens, wenn die eben über den Landesverband bei der Deutschen Taekwondo Union Mitglied sind, dann sind das eigentlich alles, würde ich sagen, gute Schulen. Das heißt, die Prüfungen, die die ablegen,
Okay, ja, das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt.
genau, die Prüfungen, die die ablegen, die macht man dann auch. Nur wenn man eine entsprechende Lizenz hat, darf man eben solche Prüfungen abnehmen. Und genau, das sichert, denke ich mal, einen guten Qualitätsstandard.
Okay. Taekwondo betont als koreanische Kampfsportart das Ideal von Respekt und Selbstbeherrschung. Hast du ja auch schon mehrmals erwähnt. Hast du eine Meinung, wie diese beiden Grundsätze die diplomatischen Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Korea bereichern könnte?
Ja, schwierige Frage auf jeden Fall. Ich glaube, das Einzige, was ich dazu sagen könnte, ist eben mit dem Thema Respekt und Selbstbeherrschung, wie man in ja, Diskussionen oder Verhandlungen geht, sei es jetzt zwischen Regierungen oder Unternehmen oder so weiter. Ist ja auch beim Taekwondo miteinander, man kämpft miteinander, ne? Jeder versucht zwar sein Bestes zu geben, ne? Das Beste für sich rauszuholen, das wollen die zwei Länder wahrscheinlich dann auch immer, aber immer noch diesen nötigen Respekt gegenüber behalten quasi. Und ja, genau, also es ist nichts Persönliches, sage ich mal, wenn man gegeneinander kämpft, den anderen gegen Kopf oder gegen die Weste tritt oder eben im übertragenen Sinne dann das Beste für sein Land rausholen will. Aber trotzdem eben ist nichts Persönliches oder so, sondern man schätzt das andere Land. Und ich glaube, wenn das gegeben ist, dann ist es, glaube ich, angenehmer und ja, wahrscheinlicher, dass man gut miteinander klarkommt.
Ja, ich habe jetzt gerade Bilder von der koreanischen Regierung im Kopf, die ja häufiger mal durchs Netz irren, wo sie doch ein bisschen handgreiflich werden. Und jetzt frage ich mich, ist das ein Zeichen dafür, dass sie Taekwondo machen oder eher nicht? Weil da sieht es ja so aus, als wäre der Respekt nicht
Ja
unbedingt
gut,
gegeben.
also wenn jetzt nicht, also wenn sich jetzt nicht zufällig mit irgendwelchen Kicks, also wenn die anfangen sich gegenseitig zu treten, wenn ich da ein paar Techniken wiedererkennen kann, dann wäre das vielleicht ein Indiz dafür, dass sie das aus dem Taekwondo haben. Aber ich würde jetzt mal, ohne es zu wissen, schätzen, dass in 99% der Fälle das nicht aus dem Taekwondo kommt, dass sie sich handgreiflich werden. Ja. War spannend. Genau. Spannend. Ja, muss ich mal genauer beobachten.
Ja. So, jetzt kommen wir schon zur letzten Frage. Inwiefern glaubst du, dass Taekwondo als eine Art gemeinsame Sprache fungieren kann, um Menschen beider Nationen zusammenzubringen und den kulturellen Austausch zu erleichtern?
Ja, auch schwierige Frage, finde ich. Versuch es mal, so gut es geht, zu beantworten. Ja. Also ich finde, allein dadurch, dass Taekwondo jetzt eine ja schon weltweit bekannte Sportart ist, ne, es ist ja olympisch, das heißt, auf der ganzen Welt kennt man es eigentlich. Es gibt Taekwondo-Sportler in wahrscheinlich über 100 Ländern. Ich glaube, allein das erleichtert dann schon mal so ein bisschen den Austausch oder könnte als gemeinsame Sprache fungieren, wenn eben Leute aus aller Welt diesen Sport ausüben und dann zusammenkommen und ja, vielleicht jetzt mal nicht dieselbe Sprache sprechen, aber dieselben Werte leben, sage ich mal. Ne? Also, dass sie sich miteinander trainieren können, also gegeneinander kämpfen, aber trotzdem sich danach die Hand geben, sich schätzen, sich respektieren und so weiter. Ich würde sagen, das allein, dass man ja das so als gemeinsame Sprache nehmen kann, Taekwondo an sich, finde ich jetzt schon ein guter Faktor. Und ja, und vielleicht Leute, die von außerhalb kommen, haben dann vielleicht so einen Anhaltspunkt, dass sie, keine Ahnung, dass Korea vielleicht mehr ist als nur K-Pop, K-Dramas und so weiter, sondern wenn man irgendwie ein Sportfanatiker ist, dann hat man da auch einen Anhaltspunkt und kann sich dadurch, sag mal, das Land rantasten und da Begeisterung finden.
Gibt es sonst noch etwas, was unsere Zuhörer unbedingt wissen müssen über Taekwondo oder dich?
Fällt mir jetzt gerade nichts ein, glaube ich. Ich kann nur sagen, keine Ahnung, also probiert es auf jeden Fall aus. Ich finde es eine coole Sportart, beansprucht den ganzen Körper, kann man von jung bis alt machen. Also wir haben bei uns auch im Verein Leute, die 60 Jahre, 70 Jahre teilweise alt sind und den Sport gerne immer noch und regelmäßig machen. Ist gut für den Körper, gibt Selbstbewusstsein und genau, also ich kann es nur empfehlen. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann sprecht mich gerne an über Instagram oder so. Und genau, ich hoffe dann, keine Ahnung, vielleicht beim nächsten Netzwerkwochenende gibt es vielleicht dann wieder einen Workshop für die letztes Mal nicht dabei waren und sich für Kochen entschieden haben zum Beispiel oder einen Sprachworkshop. ja, nächstes Mal wisst ihr, wo ihr hin müsst.
Ich bin auf jeden Fall dabei. Super. Ja, vielen Dank, Luca. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und auch noch zur Podcast-Folge beiträgst.
Sehr gerne, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Das war wieder eine sehr spannende und wissensreiche Folge. Vielen Dank, Bea, Ünsin und Luca, für das Gespräch und euren Input. Zum Schluss leider etwas Trauriges. Leider verlässt Bea nach dieser Folge die Podcast-AG, sodass dies ihre letzte Folge gewesen ist. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen der gesamten Podcast-AG wirklich sehr herzlich bei Bea für ihre Arbeit in der AG, insbesondere als Teamlead, bedanken und ich hoffe, dass sie uns als erfahrene Ratgeberin in der Zukunft erhalten bleibt. Falls ihr unserem Podcast noch nicht folgt, freuen wir uns natürlich gerne, wenn ihr uns auf Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast folgt. Auf der Instagram-Seite vom Netzwerk unter @dkjnetwork könnt ihr außerdem regelmäßig Infos zu unseren Folgen finden. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis bald.
Du hast Post. Post aus Korea.